Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Parkmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 156. Es ist der 18. Dezember 2023, Montagabend, 21.32 Uhr. Eine kleine, aber feine, späte Eishockey-Stammtischrunde mit mir und dem Egel. Ich grüße dich.
Servus.
Eigentlich müsste der Gilbert noch kommen. Aber wie es halt an einem Stammtisch so ist, da kann sich auch der ein oder andere mal verspäten. Bei ihm wackelt es jetzt auch noch, ob er die Tür zum Stammtisch findet.
Ja, aber sie steht ja offen. Also ist noch nicht Zapfenstreich und auch noch nicht Schankschluss. Also von daher kann jeder noch reinkommen.
Eben, das ist bayerisch und das ist münchnerisch. Und so wollen wir es auch weiterhin hier vorleben. Lieber Egel, wir wollen trotzdem so ein bisschen jetzt vor Heiligabend noch so ein bisschen ein Eishockey-Nostalgie schwelgen. Bisschen Emotionen rauslassen, philosophieren, was wir halt so gerne tun, seit 155 Folgen. Eigentlich immer noch ein bisschen hart, oder? Das ist, glaube ich, unser drittes Weihnachten jetzt mittlerweile.
Ja, ich stelle aber gerade schon wieder mit den Sätzen fest, oh Gott, das ist schon wieder Weihnachten. Heute kam diese Mail diese Ankündigung vom EAC, dass beim nächsten Heimspiel wieder der Knabenchor da ist und Weihnachtslieder nach dem Spiel mit den Fans singt. Ich mag das, das ist ja immer an Weihnachten nach dem Spiel. Und ich finde das cool und finde gut, dass man diese Tradition bewahrt. Aber wow, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen in dem Jahr.
Kann man nicht anders sagen. Vor allem, es ist schon wieder DEL-Halbzeit, gell? Also ja. Gefühlt läuft es noch gar nicht so lang. Aber jetzt kommen wir quasi aufs Gaspedal, weil es ist ja bekanntlich so, ab Weihnachten geht's rund. Und auch beim Eishockey-Club wird es rund gehen. Und wir haben ja über die letzten langen Stammtische und auch über die schnellen Häuben immer wieder gesagt, Achterbahn EHC. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt so dieses erste halbe Jahr, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, aber sagen wir mal, wir machen heute so ein bisschen auch Halbzeitblick, Hauptrunden-Halbzeitblick. Ich glaube, dass insgesamt eine gewisse Stabilisierung sich eingependelt hat und dass der Eishockey-Club jetzt da steht, wo wir im Sommer gesagt haben, wenn er da steht, kann man insgesamt jetzt nicht unzufrieden sein, angesichts der Rahmenbedingungen. Würdest du da zustimmen?
Ja, also tatsächlich, wir haben ja vor der Saison gesagt, man muss Geduld haben, weil neuer Trainer, neues System, ein paar neue Spieler, du bist Meister geworden, hattest eine wirklich lange, lange, lange Saison, weil dann sind ja immer noch internationale Turniere und es geht halt dann auch wieder früh los. Und also von daher, man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und das ist, wie du sagst, es ging in der Saison ja eigentlich ganz gut los in der CHL. Stabile Spiele abgeliefert und auch zu Saisonbeginn in der DEL. Und dann ging es ein bisschen nach unten, dann ging es wieder ein bisschen nach oben, die Formkurve. Dann gab es so eine Phase, wo es uns nicht, ja, wo es uns ehrlicherweise gar nicht mal gut gefallen hat. Und jetzt sage ich auch, hat man sich so ein bisschen stabilisiert und eingegroovt. Und jetzt, glaube ich, kann man ein bisschen besser sehen, wohin die Reise geht. Aber das gilt für die ganze Liga, glaube ich. Also ich glaube, die Tabelle sortiert sich jetzt langsam.
Ja.
Auch wenn es immer noch eng zugeht, aber so die Tendenzen, welche Teams spielen um die CHL-Plätze, welche Teams spielen um die Playoffs, welche Teams spielen gegen den Abstieg, ich glaube, das kann man jetzt schon ganz gut ablesen und das wird sich nicht so ganz grob mehr verändern.
Das Bauchgefühl habe ich auch. Wollen wir vielleicht, bevor wir komplett in den Münchner Eishockey-Kosmos einsteigen und auch so ein bisschen dann unseren Spickzettel so ein bisschen abdiskutieren oder abphilosophieren. Lass uns doch vielleicht mal wirklich so einen Blick auf die aktuelle DEL-Tabelle werfen. Wir sind jetzt bei Spieltag 28, beziehungsweise 28 Spiele hat jedes Team absolviert. Der EHC Rapper München rangiert derzeit auf Rang 6. Das klingt jetzt erstmal so knapp so in den Viertelfinal-Playoff-Plätzen. Man muss aber natürlich auch so ein bisschen die Punkte im Blick behalten. Und es sind halt einfach nur 3 Punkte Rückstand auf Rang 3 zum Beispiel. Und es sind deren 7 auf Rang 2. Also das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Insgesamt, glaube ich, kann man festhalten, dass es in dieser Saison nicht so ist, dass ein Team enteilt, sondern dass du mit, sag mal, 3 Siegen am Stück bist du wieder ganz ordentlich mit dabei. Wir haben schon gesagt, der Eishockey-Club hat sich etwas stabilisiert, aber wenn wir auf die Tabelle blicken, fällt als allererstes ins Auge Bremerhaven auf 1.
Ja.
Und die stehen ja dem Eishockey-Club ins Haus.
Ja, wir stehen denen ins Haus. Ich habe es gestern schon gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Kann auch bei der Overtime gewesen sein. Keine Ahnung. Ich habe gestern schon gesagt, es ist so das erste Mal, dass ich wirklich aus voller Überzeugung sagen kann: Ey, wir fahren nicht als Favorit nach Bremerhaven.
Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich finde das mal erfrischend.
Es ist auch völlig in Ordnung. Also Bremerhaven war auch in der Vergangenheit schon immer unangenehm zu spielen dort. Wir wissen alle, die haben uns das Leben mehr als einmal schwer gemacht. Auch wenn ich unglaublich gerne in Bremerhaven bin, aber das weil es mir halt dort einfach gefällt und die Leute nett sind und das Umfeld einfach für mich passt.
Ich sag mal so, die nervenschonendsten Spiele waren das nicht.
Nee, eben. Also sportlich ist es eine Herausforderung. Und dieses Jahr umso mehr, weil Bremerhaven steht jetzt auch nicht glücklich da oben, sondern Bremerhaven steht da oben, weil sie gut Eishockey spielen. Weil wenn du nach 28 Spieltagen Erster bist, kannst du kein Haufen von Blinden sein. Da musst
Vor
du
allem
schon
mit dem
einigermaßen
Punkteschnitt von
gepflegt.
2,0.
Ja,
Also.
also ganz ehrlich. Nein, es ist auch okay, dort mal als Außenseiter hinzufahren, weil dann kannst du am Ende ja dort nur gewinnen und. Die Bremerhavener müssen vielleicht auch erstmal mit dieser Rolle umgehen.
Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, sie haben lange Zeit davon gelebt, auch so ein bisschen der Underdog zu sein. Klar, der Underdog mit großem Respekt, weil die haben immer eine mehr als attraktive Rolle in der DEL gespielt, seitdem sie da sind. Aber jetzt ist es halt quasi nochmal so die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Also das ist jetzt nochmal eine andere Kategorie. Und wir haben, glaube ich, auch schon oft über das Mentale gesprochen. Irgendwann realisierst du das schon auch. Und das realisiert auch dein Gegner oder deine Gegner. Und irgendwann kann das auch zu einer gewissen Bürde werden. Ich bin gespannt, wann es einsetzt, ob es einsetzt. Playoff-Hockey ist nochmal was anderes. Da gucken wir jetzt vielleicht ganz weit in Voraus. Aber da kann sich auch nochmal die Spreu vom Weizen trennen. Aber ich halte bei Bremerhaven, ganz ehrlich, in dieser Saison so ziemlich alles für möglich. Ich traue denen alles zu.
Ja, das gilt aber nicht nur für Sie, das traue ich einigen Teams oder ein paar mehr Teams sogar zu. Aber natürlich, also Sie sind Erster und haben jetzt auch Straubing gerade geschlagen, die auch eine herausragende Saison spielen. Halt die Frage, wie lange du für dich selber dieses Understatement durchhalten kannst mit diesem Momentaufnahme und wir schauen von Spiel zu Spiel und wir sind der kleine Club und die anderen sind immer die Favoriten. Das kannst du natürlich schon immer erzählen, aber was hast du dann tatsächlich dabei im Kopf und wie lange kannst du es noch durchhalten? Schauen wir mal. Also ich bin gespannt, auch bei uns. Ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, wir haben uns hier stabilisiert und ich glaube, das wird ein heißer Tanz.
Wird es definitiv. Die Eisbären Berlin konnte man da oben erwarten. Zeitweise sogar souveräner, als man vielleicht im ersten Gedanken vielleicht geglaubt hatte. Das Gastspiel des ERC in Berlin, das war interessant. Das hatte mehr Topspiel als München-Mannheim. Okay, das waren nochmal andere Voraussetzungen. Vielleicht können wir nachher auch noch ein Wort über die Adler verlieren. Aber grundsätzlich, wenn wir gucken, Bremen auf 1, Bremen, Bremerhaven auf 1, Berlin auf 2 mit nur einem Punkt dahinter, danach Straubing. Köln hat sich wieder gefangen, hat sich mittlerweile wieder auf Rang 4 hochgespielt. Die hatten ja auch mal einen ordentlichen Durchhänger. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder dort unterwegs, wo wir sie ehrlicherweise auch erwartet haben. Wolfsburg hat sich wieder gefangen. Das sah ja zwischenzeitlich auch eher so ein bisschen, ja, graues Mittelfeld aus, aber da siehst du, Wolfsburg brauchst du auch nicht unterschätzen. Dann haben wir, wie gesagt, den Eishockey-Club. Und Schwenningen, ja, die sind jetzt so ein bisschen minimal, so ein bisschen nach unten gesackt, aber die spielen immer noch eine bemerkenswerte Saison. Und klar haben die jetzt am Wochenende am Oberwiesenfeld 0:3 verloren, aber das ist jetzt kein Beinbruch mit Blick auf die Saison, die sie spielen. Ich traue denen auf alle Fälle mindestens es die Pre-Playoffs zu. Das, was die bisher gezeigt haben, auch auch durch Steve Walker an der Bande, da wird man nicht den Kopf verlieren. Die wissen das schon genau einzuschätzen. Das ist zumindest so mein Eindruck.
Ja, genau solche Teams, finde ich, machen die Saison ein bisschen den Unterschied. Finde, man hatte in den Vorjahren immer so, die ersten drei, vier haben es unter sich ausgemacht und wenn die gegeneinander gespielt haben, dann waren die Spitzenspieler und man hat sich gegenseitig die Punkte geklaut und das Leben schwer gemacht. Und alle drunter hast du, wenn es normal gelaufen ist und die keinen wirklich herausragenden Abend hatten und du deine normale Leistung gebracht hast, hast du die so ab Platz 5 abwärts hast du in der Regel davon ausgehen können, du gewinnst das Spiel. Und das hat eigentlich für die vier Top-Teams immer so ein bisschen gegolten. Das ist diese Saison anders. Ich glaube, dass die Leistungsdichte viel, viel, viel enger ist, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Und wenn ich schaue, Schwenningen jetzt gestern, da hat das Stammgoalie gefehlt. Da haben mit den beiden Spinks zwei ihrer absoluten Top-Spieler gefehlt. Und ja, 3-0 hört sich jetzt erstmal krass an. Aber so spielerisch und wenn man gerade das erste Drittel auch guckt, war Schwenningen nicht so weit von uns weg. War jetzt nicht so, dass du sagst, naja, die dominierst du glatt und so ein hartes Stück Arbeit. Und das gilt halt in der Breite für viele Teams. Und von daher muss man sich, glaube ich, jeden Zähler, und das gilt auch für alle Teams, echt hart erarbeiten im Moment.
Zumal man sagen muss, es gibt noch ein, zwei weitere Top-Teams, die auch jetzt vielleicht nicht so ganz performen wie jetzt in den vergangenen Jahren, beziehungsweise wie man es vielleicht erwartet hätte. Also Ingolstadt und Mannheim ist natürlich gemeint, vor allem die Adler Mannheim, die ja schon
Ja.
Tabula Rasa gemacht haben. Liebe Grüße an Eiszeit FM. Ich glaube, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge haben wir gesagt, nach dem Kehr aus in der SAP-Arena da mal reinhören. Ja, es lohnt sich. Also damals haben wir quasi noch über die Zukunft spekuliert. Wenn die drüber reden, dann wird sich das lohnen. Wir haben es gehört, die Folge ist da, hört rein. Ist sehr, sehr spannend in jeglicher Hinsicht. Gibt natürlich auch so ein bisschen den Vergleich München-Mannheim, der immer wieder gerne gezogen wird. Sehr, sehr interessant gemacht. Liebe Grüße an Sven und Phil an dieser Stelle.
Ja, stimmt. Kann ich nur bestätigen. Also lohnt sich auf jeden Fall.
Und dementsprechend ist in München. Es ist dagegen vergleichsweise ruhig.
Ja.
Gott sei Dank. Und kommen wir nachher noch zu einem anderen Punkt, der das Ganze für den gesamten Eishockey-Kosmos, Münchner Eishockey-Kosmos blickt, nochmal so ein bisschen nochmal auf eine andere Ebene hebt, um das nochmal nochmal anders einzuordnen. Ansonsten unten drin hängen, ja, Iserlohn auf 14. Dann schon momentan schon 6 Punkte hinter Nürnberg und Augsburg. Die DEG hängt immer noch da unten drin. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich noch ein bisschen früher befreien kann. Aber wir haben da schon so einen kleinen Knick auch in der Tabelle ab Platz 10. Also die Löwen Frankfurt momentan 10. haben 7 Punkte Vorsprung auf die DEG schon. Also da ist so
Ich
ein
glaube,
kleiner Knick da unten drin.
ja, ich glaub, die beiden letzten vier, die da drin sind, machen es am Ende auch untereinander aus, wer letzter wird. Aber Ingolstadt hast du ja angesprochen, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich meine, die haben uns dreimal geschlagen und sind trotzdem hinter uns. Also es ist schon eine komische Saison. Der Vizemeister ist noch hinter uns und wir sind ja für einen Meister auch nicht so auf einer Position, wo du es normalerweise erwarten würdest. Mannheim, steckt in der Krise. Die DEG hätte ich so weit unten auch nicht erwartet, bin ich auch ehrlich. Ja, aber das ist doch gut für den Sport.
Ich wollte es gerade sagen, ist nicht das sogar, wie sagt man auf Neudeutsch, ein USP der DEL? Ist das nicht das Verkaufsargument? Ist das nicht die Attraktivität, die so eine Liga ausmacht? Vor allem mit dem Hinblick, dass du sagst, naja, du hast halt deine 52 Vorrundenspieltage, das zieht sich einfach, bis dann endlich die Crunch-Time kommt. Willst du nicht genau sowas haben in der Hauptrunde schon, dass es so unberechenbar ist? Ich sage ja.
Klar willst du. Also, auch wenn einem das vielleicht mit dem eigenen Team, wenn man nicht so recht ist und man sich manchmal denkt, ey, ein bisschen weniger Drama und ein bisschen weniger Spannung wäre manchmal nicht schlecht. Es spricht total für die Liga. Es spricht total für diesen Sport. Ich muss immer wieder mit einem, guckt man ja doch mit einem Auge, man wird ja, wenn man Sport verfolgt in Deutschland, gezwungen, mit einem Auge Richtung Fußball zu gucken.
Du kommst ja gar nicht vorbei.
Und da wird dann hart gefeiert, dass diese Saison mal ein bisschen spannender ist, aber sind wir mal ehrlich, Keiner im Eishockey will diese Fußballverhältnisse. Im Handball weiß ich auch, waren es über lange, lange Jahre Flensburg und Kiel, Flensburg und Kiel, Flensburg und Kiel. Im Basketball sind es, glaube ich, Alba und Bayern und die Bonner mischen immer mal noch so mit. Und bei uns ist es so wirklich schön, ein schönes Durcheinander diese Saison. Neben Bremerhaven, also jeder, der mich kennt, es fällt mir schwer, aber man muss da halt auch Straubing nochmal besonders hervorheben. Da haben wir auch schon zweimal diese Saison verloren, wir und die Derbys, dieses Jahr ganz stark. Ja, du musst auch in Straubing erstmal gewinnen.
Bevor wir jetzt dann wirklich den Blick auf den EHC im Speziellen gleich richten. Diese, nennen wir es mal, verrückte DEL, ist das vielleicht sogar das Geheimnis, warum wir auf Kurs Zuschauerrekord stehen?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Dass die Leute sagen, oh ja, da bewegt sich jetzt gerade was Besonderes. Ich kann, wenn ich in die Halle gehe, mein Team kann auch jeden Gegner schlagen, weil halt jeder in dieser Liga jeden schlagen kann. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass du Spannung hast und die Liga meines Erachtens wird die Liga auch jedes Jahr stärker.
Wir reden von einem Zuschauerschnitt ligaweit nach der Hälfte der Hauptrundenspiele, also nach 26 Spieltagen von 6.801. Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 15-16, damals waren es 6.647. Also man ist knapp 150 drüber. Und bis auf ein Team, die Iserlohn Roosters, haben alle Vereine steigende Zuschauerzahlen. Exorbitant, muss man da die Kölner Haie nennen, deren Schnitt einfach mal bei 16.672 liegt. Das war in der Vorsaison waren das noch 13.900. Und die sind drauf und dran, wenn sie das halten können, den SC Bern abzulösen als zuschauerstärkstes europäisches Team. Und
Man
das
muss
ist
jetzt
eine
mal vorstellen,
Hausnummer.
16.000 im Schnitt beim Eishockey.
Das ist Wahnsinn.
Und auch wenn du jetzt den DEL-Schnitt anschaust und du musst dir immer berücksichtigen, du hast ja da ein paar kleinere Hallen auch noch in der Liga. Also du bist jetzt bei über 6 im Schnitt, aber du hast in München ja nicht mal 6.000 Plätze oder in Ingolstadt oder in Straubing. Das ist wirklich, wirklich. Also von den Hallenauslastungen, glaube ich, müssen wir auch ganz, ganz starke Zahlen da logischerweise sehen.
Habe ich tatsächlich jetzt gerade von der Auslastung im Prozent, habe ich jetzt
Nee, nee, aber
aktuell nicht da, aber
leitet sich ja logisch was her, würde ich
ja,
sagen.
absolut.
Ja, also, fantastisch. Also kannst nur hoffen, dass es dabei auch bleibt. In Köln wird es wahrscheinlich dann zu beweisen sein, sollten die Haie unter den Erwartungen abschneiden.
Absolut. Also vielleicht ich möchte die Diskussion jetzt gar nicht so groß werden lassen, aber sowohl die Stadionauslastung ist natürlich ein wichtiger Punkt, als auch die prozentuale Steigerung im Rahmen der Möglichkeiten. Das muss man immer so ein bisschen, das kann, darf man nicht getrennt betrachten, wie ich finde. Das muss man also beides ein bisschen betrachten. Wenn wir speziell auf München gucken, haben wir eine Steigerung von 4,3%. Das ist jetzt nur tabellarisch ist es Rang 11 quasi von diesen prozentualen Steigerungen. Du musst aber auch gucken, welche Möglichkeiten du hast. Und wir sprechen es immer wieder an. Du hast diese, ich glaube, ohne dass ich es jetzt genau weiß, aber ich glaube, die zweitwenigsten oder den zweitgeringsten Prozentanteil an Sitzplätzen in der Halle, das haben wir schon oftmals diskutiert, das darfst du einfach nicht unter den Tisch, unter den Tisch kehren, unter den Tisch kehren. Und eine Steigerung wie in Straubing, bei denen sind es 22,8%. Das liegt aber auch daran, soweit ich weiß, dass da die Umbaumaßnahmen vorangegangen
Richtig.
sind und wieder mehr Zuschauer auch rein dürfen. Also die blanken Zahlen sind immer schön, aber du musst natürlich so diesen Gesamtumstand immer
Ja.
einfach auch benennen. Und dennoch, auch der EHC Red Bull München liegt auf Rekordkurs. Ich suche mal kurz die Zahlen raus. Die ersten 13 Münchner Heimspiele haben 61.664 Zuschauer gesehen. Das macht einen Schnitt pro Partie von 4.742, dreimal ausverkauft. Und wir reden jetzt von der saure Gurkenzeit der DEL-Hauptrunde.
Erstens das und zweitens halt immer noch von den alten Hallen. Gegebenheiten. Und ja, ich bin da optimistisch, dass die Liga da auf einem guten Weg ist und dass auch der ERC im Prinzip da auf einem guten Weg ist. Das werden wir dann nächstes Jahr mit der neuen Halle sehen, wobei ich da auch das erste Jahr wieder nicht als Gradmesser sehen würde,
Nee.
sondern ich glaube, da muss man mal schauen, wo sich dann so nach 2, 3 Jahren der Schnitt einpegelt.
Genau, das ist der Punkt. Nochmal ganz kurz, das ist so der EHC auch auf Rekordkurs. Nie war der Schnitt zu diesem Zeitpunkt höher. Das muss man auch so festhalten. Und das, was du sagst, vollkommen richtig. Werfe mal einen kurzen Blick zum Fußball rüber, als 60 München in die Allianz Arena gezogen ist. In der ersten Saison, zweite Liga, war das meines Wissens ein Zuschauerschnitt von 41.000. So, den darfst du aber auch nicht als Gradmesser nehmen. Du kamst aus dem Grünwalder, limitiert, bist in die Arena gegangen, dann ganz viele Gästefans, natürlich auch Münchner, die dieses Ding sehen wollten. Ich glaube, beim ersten Heimspiel waren es 51.000 Zuschauer, beim zweiten war es ausverkauft mit damals 66.000. Und da gab es noch ein paar von diesen 40er, 50er Spielen. Das hat natürlich dann abgeebbt, weil natürlich auch die Erwartungshaltungen nicht erfüllt wurden.
Das ist ja der Punkt. Also,
Und auch die Gesamtumstände waren natürlich nochmal ein bisschen anders, weil die Anteile schnell verkauft wurden und du dich dann nie
ja.
heimisch gefühlt hast. Na, wir sind jetzt hier nicht der Fußballstammtisch.
Aber du hast ja vorhin gesagt, der Einzige, der nicht steigern konnte im Moment, ist Iserlohn. Und Iserlohn ist halt auch Letzter und hat ja phasenweise wirklich, muss man ja auch mal so sagen dürfen, grottenschlecht Eishockey gespielt. Und dann braucht es sich auch nicht wundern, dass der eine oder andere sich dann überlegt, ob er da wirklich sein Geld hinträgt oder es halt einfach lässt.
So ist
Also
es.
ich halte es auch für komplett nachvollziehbar, bin ich ehrlich.
Ja, total. Aber damit gehen wir doch hinein in den Münchner Eishockey-Kosmos. Und ich habe mir hier auch aufgeschrieben: Zuschauer München, in Anführungszeichen, Fragezeichen. Ich merke schon so ein bisschen einen Schub, habe ich den Eindruck. Und das ist in der Hinsicht bemerkenswert, weil es eben jetzt nicht so läuft wie in der vergangenen Saison, dass du einfach vorne wegmarschierst. Ja, es gibt Zuschaueraktionen, ja, die brauchst du aber auch. Die gibt es in anderen größeren Standorten im Übrigen auch, die damit versuchen, die Reichweite oder die Aufmerksamkeit zu steigern. Und dennoch müssen erstmal so viele Leute in die Halle kommen. Und du hast ja schon gesagt, mit Blick auf die neue Halle, bist jetzt noch limitiert, aber du kannst, Entschuldigung, den Ausdruck, du kannst jetzt zumindest anfixen. Und ich habe
Muss.
momentan, musst du, und ich habe auch das Gefühl, dass da etwas fruchtet.
Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass von diesen ganzen Aktionen am Ende auch was überbleibt. Ich denke aber, also ich gehe davon aus, dass dem so ist, weil dieses Jahr spielt der ERC ja viele Aktionsspieltage und in der Vergangenheit hatten wir ja gern mal diese Donnerstagabend-Aktionsspieltage oder diese Sonntagnachmittag-Ladies-Spieltage und da hat der ERC traditionell schlecht gespielt und verloren. Dieses Jahr haben wir viele Aktionsspieltage, spielen aber eigentlich relativ solide und heimstark und von daher glaube ich, tut die Mannschaft dieses Jahr auch alles, damit da was hängen bleibt.
Ja, absolut. Also den Eindruck habe ich schon auch. Du bekommst durchaus auch Show geboten.
Ja, und du kannst ja in der alten Halle bei den Leuten, die jetzt zum ersten Mal zum Eishockey kommen, auch gleich. Machen sie ja auch. Es gibt ja auch diesen Stand, wo man mit der Brille sich seinen Platz anschauen kann und so. Also von daher tut man da gerade ja schon das, was man tun muss. Was mir ein bisschen vielleicht noch fehlt, ist Aufmerksamkeit generieren außerhalb der Eishalle. Also in der Stadt an sich, weil es hier immer noch viele Leute gibt, die sagen, hey, ich habe da gesehen, da wird was gebaut, wird das eure neue Eishalle und dann immer noch so ein Fragezeichen über den Kopf haben. Ich glaube, da könnte man noch ein Stück weiter sein.
Man könnte auch sagen, man kann einfach auch das Feuer noch mal entfachen am SAP.
Ja, man muss wieder öfter in die Zeitung. Nee. Also
Nein,
so
das ist
oft war
natürlich nur
der
ein Spaß,
SVP-Garden
Gottes
selten
Willen.
in der Zeitung wie damals. Das stimmt natürlich, aber ja, am Ende, ich glaube, das wäre nochmal wichtig, dass man da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Breite in der Stadt generieren kann.
Absolut. Ansonsten sportlich, wir haben schon gesagt, Platz 6, der ERC ungefähr da, wo es zu erwarten war, vielleicht noch zwei, drei Plätze höher und dann, glaube ich, kann man für die Ausgangslage nicht großartig meckern. Wo wir so ein bisschen ja, drüber philosophieren können, ist die Auswärtszuschauerzahl. Da können wir noch mal ein bisschen drüber reden, weil ich sag mal so, machen wir es erstmal positiv. Es gibt oder es gab in dieser Saison schon die ein oder andere Spendenaktion am Oberwiesenfeld für diverse gute Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut beeindruckt, was da jeweils rumgekommen ist. Und da steckst du noch mehr drin als ich. Ich bekomme vieles ja so ein bisschen auch aus zweiter Hand wieder oder auch mal wieder gespiegelt von euch. Aber ich erinnere mich an diesen Wahnsinnsbecherturm, den da der Rosenheimer Kollege aus der Halle getragen hat und kaum noch tragen konnte, um die Spenden dann quasi einzusammeln. Aber das ist ja nur eine davon. Da waren ja einige Sachen und verdammt nochmal, das Münchner Publikum hat ein verdammt großes Herz.
Ja, ich sage mal so, also der war ja noch ein zweites Mal übrigens sogar da und hatte dann nochmal einen Becherturm. Und dann hatten wir letztes Wochenende hatten wir die Aktion von Radio Gong unterstützt mit den obdachlosen Schlafsäcken. Und dieses Wochenende gab es dann die nächste mit einem Kinderhaus, Artenreich. Und auch selbst jetzt in der Situation, wo du an zwei Wochenenden hintereinander eine Sammelaktion hinter der Nordkurve hast, kommen für beide Aktionen massiv Spenden zusammen. Und ich finde das einfach grandios und das ist, muss man, finde ich, auch mal lobend anerkennen, dass immer wenn sowas ist, die Leute auch da sind und da mitmachen und für sowas offen sind und sich da engagieren und ja, grandios.
Das ist alles
Eishockey
nicht.
war ja schon immer sehr Charity und ich
Das
finde
ist
das ganz
alles
wichtig.
nicht selbstverständlich. Das ist so dieses über den Tellerrand hinausgucken. Man muss auch immer sagen, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu unterstützen. Ne? Das ist vielleicht nicht für jeden. Es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt, hey, meine Freizeitaktivität ist Eishockey, aber dann ist so gut wie mein Erspartes, geht dann halt damit drauf und dann habe ich nicht mehr viel Puffer. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Dass dann nicht viel mehr geht, ist auch klar. Aber wenn jemand dann sagt, hey, ich habe noch, keine Ahnung, ein paar Euro 50 übrig und da kann ich noch was Gutes tun, super.
Alles fein, jeder natürlich nur, wie er kann. Und ja, ich glaube, man muss da auch mal den Leuten dann danken, die es machen und da stehen und das Geld sammeln und auf die Idee kommen, völlig egal, wer das ist. Und es ist ja auch alles immer nicht selbstverständlich, dass man seine Zeit da in der Halle dafür opfert. Und es ist jetzt an zwei Wochenenden hintereinander wieder von vielen, vielen Helfern auch alles organisiert worden. Und ja, finde ich gut.
Absolut. Der negative Punkt mit den Auswärtsfahrern, da möchte ich gleich mal eins vorschieben. Jeder, der auswärts fährt, egal bei welchem Verein, wer sich die Zeit nimmt, wer das Geld investiert und wer die Leidenschaft investiert, auswärts zu fahren, egal wann, hat vollsten Respekt verdient. Weil es ist mir manchmal ein bisschen zu einfach, irgendwo drauf zu kloppen. Man kann ja auch mal ein Scherzle machen.
Ja.
Aber ein blindes Ja, da fährt keiner mit oder ein blindes Ah, die paar Hanseln oder immer da und immer da, das ist mir alles ein bisschen zu billig, wenn ich ehrlich bin. Klar kann man kann viel kritisieren, klar, aber man muss es manchmal auch ein bisschen differenziert betrachten und ich finde es immer auch unfair denen gegenüber, die das denn machen und dann quasi den Hohn vor Ort irgendwie noch irgendwie einsacken müssen.
Ja.
Das ist mir ehrlich gesagt alles ein Tick zu plump.
Ist es auch. Also, und ich glaube auch, also bei Radio Oberwiesenfeld gab es ja nach dem Ingolstadt-Spiel die Frage, wieso 96 Auswärtsfahrer, glaube ich, hatten wir gezählt oder waren in der Gästekurve. Ist ja auch, ich will mich jetzt auch nicht auf die Zahl verrennen. Und uns hat es tatsächlich eigentlich interessiert, wieso, weshalb, warum. Und vielleicht war es auch unglücklich formuliert, ich weiß es nicht. Vielleicht hätten wir Antwortmöglichkeiten vorgeben wollen. Auf jeden Fall. Es gab viel Reaktion und viele sind sich, glaube ich, auch ein bisschen auf den Schlips getreten, haben sie sich gefühlt. Und so war es aber gar nicht angedacht, sondern eigentlich hätte uns tatsächlich so ein bisschen interessiert, keine Zeit, zu weit, Mannschaft spielt mir gerade zu schlecht, mag Ingolstadt nicht oder keine Ahnung. Mag ja vielfältige Gründe geben. Vielleicht müssen wir das nächste Mal einfach Antwortmöglichkeiten vorgeben. Weil, ey, es muss sich ja am Ende auch keiner rechtfertigen. Kein Mensch muss irgendwo hinfahren in seiner Freizeit, weil es ist ja seine Freizeit. Finde es halt nur auffällig, weil ich Ingolstadt auch unter der Woche nicht für so eine arg unüberwindbare Distanz halte, weil ich halt denke, dass es auf der anderen Seite wahrscheinlich viel mehr Ingolstädter nach München geschafft hätten, wenn es andersrum gewesen wäre. Aber wie gesagt, also man muss das, glaube ich, echt differenziert sehen, weil dieses, also ist, du hast ja gesehen, es gab halt dann wieder viele Reaktionen mit, ja, na gut, ist halt eine Red Bull-Truppe und interessiert keinen, so ist es ja auch nicht, das stimmt ja auch nicht. In Schwenningen zum Beispiel war der Gästeblock ausverkauft, als wir dort waren. In Augsburg auch. Ja, mich hätte halt nur interessiert, vielleicht habt ihr auch der eine oder andere keine guten Erfahrungen in Ingolstadt gesammelt oder die Mannschaft spielt ihm wirklich momentan zu schlechte Derbys, weil man muss ja auch ehrlich sein, Derby-Auswärtsfahrten machen die Saison bisher gar keinen Spaß. Du hast alle verloren auswärts.
Mal gleich das nächste Fass dann noch
Ist ein
aufmachen, gell?
Grundsatz. Also.
Sollen wir das Derby fast gleich mal aufmachen? Also, da kommen wir ja eigentlich so ein bisschen an Highlights, Lowlights mit Blick auf die Halbserie. Wir machen jetzt heute keine Award-Show, aber wir können ja mal so ein bisschen drüber philosophieren, wo wir sagen, Daumen hoch nach 26 Spielen und wo Daumen runter nach 26 Spielen. Und ich sag mal, wenn wir mal mit Daumen runter anfangen, ist der ganz große Punkt, die Derbys sind nicht so spaßig.
Ja, also ich persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich sehe Nürnberg nicht als Derby. Sorry, lieber Nürnberger,
Oh.
ich will euch da nicht zu nahe treten, aber für mich sind die Derbys die anderen drei bayerischen Teams. Und ja, gegen die hast du jetzt schon zahlreiche Spiele gehabt und du hast Augsburg einmal daheim geschlagen, hast in Augsburg verloren. Hast zweimal in Straubing verloren, hast zweimal in Ingolstadt verloren und hast zu Hause gegen Ingolstadt verloren. Also wenn es ganz gut läuft, kannst du jetzt, wenn du alle restlichen Derbys gewinnst, die Serie zumindest noch so stellen, dass du sechs gewonnen und sechs verloren hast.
Ohne Playoffs.
Ohne Playoffs. Ja, also so aus Fansicht ist das schon bitter. Ich kann mich erinnern, damals am Ma nach der ersten deutschen Meisterschaft wurde ein Video aufgenommen, wo, glaube ich, Jason Jeffrey gesagt hat, oder war es Toni Söderholm sogar? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, das Erste, was er in München gelernt hat, war, du darfst vieles machen, aber du darfst nicht gegen Augsburg verlieren.
Ich glaube, Jason Jeffrey war es. You may
War
not
Toni
lose to
Söderholm war in
Augsburg.
dieser Mannschaft? Lieber Toni, das gilt immer noch.
Aber ich glaube, es war wirklich Jason Jeffrey. Ich glaube, das war so dieses
Ja,
I came here and the first thing I heard was, you may not lose to Augsburg.
stimmt, es stimmt. Toni spricht in dem Video immer nur Deutsch, ne? Ja,
Ja.
stimmt. Stimmt, dann war es Jason Jeffrey.
Aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ich erinnere mich, ich glaube, das war ein Video aus der Olympiahalle, glaube ich,
Ja.
zum Hockey Halleluja, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Aber ein breit grinsender Jason Jeffrey. Ja, aber das
Ich
ist
meine, auch das
tatsächlich.
muss man immer mit einem Augenzwinkern sehen, aber ich finde schon, dass es das eine oder andere Derby gab, wo man hätte als Derby ein bisschen engagierter führen können.
Ja. Haben wir noch Lowlights? Ich sage mal, der Durchhänger vielleicht so ein bisschen, den man hatte, so ein bisschen. Wobei ich jetzt sagen würde, dass das Christian Winkel hat sie quasi so indirekt so ein bisschen gesagt, naja, du hast gewisse Durchhänger schon eingepreist, weil es halt doch ein fundamentaler Umbruch oder eine fundamentale Änderung in München gewesen ist, die du im Sommer hattest. Die Delle war vielleicht nochmal ein bisschen größer, aber wer weiß, ich sehe das tatsächlich jetzt im Nachgang, im Rückspiegel gar nicht mal so negativ, sondern vielleicht so mal ganz gut, eine gewisse Erdung auch zu haben oder gehabt zu haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ja, aber es könnte auch sein, dass nennen wir das mal als Lowlight, dass die Delle viel größer war und wir teilweise ja auch das Gefühl hatten, naiv, da ist ein bisschen Ratlosigkeit auf dem Eis und auf der Trainerbank. Wenn man das unterstellen möchte und das dann als Lowlight sehen möchte, dann hat das, glaube ich, auch zum Highlight geführt, nämlich dass man gesehen hat, wenn es dann nochmal angesprochen wird, auch innerhalb der Mannschaft. und die sich zusammensetzen und die Mannschaft ja doch offensichtlich funktioniert auch, weil sonst würde das so in der Form wahrscheinlich gar nicht passieren und vor allem nicht die Ergebnisse zutage fördern, die es zutage fördert, dann siehst du ja, dass man es auch umdrehen kann und dass da Bewegung drin ist und ein Lernprozess drin ist und das ist in den letzten Wochen jetzt mal ausgenommen, dass man ein bisschen Probleme hatte beim Toreschießen an der einen oder anderen Stelle, aber dass es schon besser geworden ist und ich finde gerade mit dem Tiefpunkt, ich nenne es jetzt mal den Tiefpunkt der Niederlage in Augsburg, und der darauf stattfindenden Reaktion in der Mannschaft und auch auf den Rängen hat man sich erst recht danach wieder zusammengerauft und von da aus einem Lowlight ist dann vielleicht auch so ein kleines Highlight entstanden.
Wir werden ja auch sehen, wohin das weiterführen wird. Ein Daumen hoch für mich, da kommen wir vielleicht auch gleich mal auf einen, den wir ansprechen sollten und den wir beglückwünschen müssen zum ersten DEL-Shutout. Das ist Daniel Alavena. Ich muss sagen, ich persönlich, also ich sag mal, das Torhüter-Thema ist in München immer gerne diskutiert, das wissen wir. Gab auch kritische Stimmen nach der letzten Saison zu sagen, ho, mit Niederberg und Alavena in die Saison zu gehen. Ich fand das ja von Anfang an sehr, sehr spannend und ich finde, du hast eigentlich, die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast einen wirklich starken Matthias Niederberger, der vielleicht auch mal eine kleine Delle hatte, aber das ist auch menschlich. Aber ansonsten immer Top 3 Torhüter der DEL und du hast einen jungen, hungrigen Daniel Alavena, der sich jetzt endlich mal richtig belohnen konnte mit dem ersten Shutout beim 13:0 gegen die Schwenninger Wild Wings. Und ich glaube, das wird ihm richtig gut tun. Ich glaube, es gibt keinen in München, der ihm das nicht richtig gönnt. Nicht nur, weil es halt ein zu Null Sieg grundsätzlich ist, sondern für ihn persönlich. Und ich glaube wirklich, dass ihm das einen zusätzlichen Push geben kann und der ist mehr als eine solide Nummer 2 beim Eishockey-Club.
Extrem wichtige Nummer, extrem wichtige Nummer, finde ich. Das kann doch echt einen nachhaltigen Effekt haben, dieses Spiel gestern. Weil gerade Daniel Alavena, der wurde meines Erachtens bei dem Spiel, wo er gegen Ingolstadt dann irgendwann vom Eis musste und ausgetauscht wurde, da wurde er von der Defensive in den Stich gelassen. Er musste das in Augsburg über sich ergehen lassen, wo meines Erachtens auch die defensive Arbeit überhaupt nicht funktioniert hat. Und das sind dann für so einen jungen Kerl zwei Spiele, wo du denkst, oh weh, hoffentlich nimmt ihn das jetzt nicht zu arg mit. Und dann steht er da gestern auf dem Eis und ich finde, im ersten Drittel hat man auch ein bisschen gesehen, oh, da war der eine oder andere kleine Wackler, ne? Eine oder andere kleine Unsicherheit einfach, was in der Situation völlig normal ist. Und die Mannschaft war aber defensiv viel besser gestanden als zuletzt, wenn er im Tor war. Und dann hat er auch alles gehalten, was auf sein Tor kam und hat nichts falsch gemacht und sich dieses Spiel gestern einfach total verdient. Und ich hoffe wirklich, dass das für ihn auch so ein Beweis ist, ey, wenn wir als Mannschaft zusammenarbeiten, dann reicht es auch bei mir easy für die DEL und dann auch gut für sein Selbstvertrauen ist. Weil ich finde nach wie vor, dass es die richtige Entscheidung ist, mit diesem Torwart-Duo in die Saison gegangen zu sein.
Sehe ich auch ganz genauso. Und du hast einen positiven Effekt angesprochen, dieses Zusammensetzen nach dem Derby-Debakel in der Westvorstadt. Da hat sich die Mannschaft zusammengesetzt, da wurde Tacheles geredet, da wurde eine Reaktion gezeigt. Das zeigt für mich, die Mannschaft lebt. Und wer heute mal so ein bisschen in Instagram und Co. reingeguckt hat, der sieht, diese Mannschaft lebt gewaltig. Hashtag 90er Party im Hause Abelshauser. Es sind das grandiose Fotos.
Ja, sie leben gerade in den 90ern, also sie haben sich alle passend angezogen. Conny hat wohl so, ich glaube, es ist der Partykeller, auf jeden Fall steht da ein Spielautomat, hat da auch mit 90er Jahre Poster aus der Bravo oder was dekoriert. Also ich gehe davon aus, er hat es für die Party so dekoriert und es sieht nicht immer
Ich
so aus.
hoffe es.
Nee, ich finde es super, wenn man als Mannschaft sowas unternimmt und es auch nach außen transportiert und sind echt schöne Fotos von den, ich nenne es jetzt einfach mal Verkleidung oder stilechten Bekleidungsstücken aus den 90ern. Ja, das ist doch ein positives Signal.
Also, das machst du nicht, wenn es in der Mannschaft nicht passt.
Das glaube ich eben auch nicht. Also, gestern auch nach dem Spiel, wir waren gestern in der Mixzone und hatten Dominik Bittner zum Interview und der hat auch einen total fröhlichen, gelösten Eindruck wieder gemacht. Also, da wird gelacht in der Kabine, das hört man auch und alles gut.
Also das ist auf alle Fälle auch was mit Daumen hoch, weil es gab ja doch ein paar Wechsel in der Sommerpause. Nicht so heftig, wie es in anderen Standorten ist, aber es gab gewisse Wechsel und auch das muss ich einspielen und da habe ich aber den Eindruck, vor allem so mit der bayerischen Note, die halt einfach da ist in München, das lebt.
Ja.
Das lebt und ich glaube, die bayerische Note wird nicht weniger werden. Da haben wir ja zuletzt schon mal ein bisschen drüber philosophiert. Sieht ja doch jetzt insgesamt ganz interessant, nennen wir es mal interessant aus für die erste Saison Gartenhäuschen.
Du, ich sehe da auch ganz positiv nach vorne. Im Zweifel vielleicht, also die Saison ist ja noch lange nicht um, ne? Da ist ja noch alles möglich. Ich traue der Mannschaft auch zu, sich in irgend so einen kleinen Rausch zu spielen und Vollgas noch oben mitzumischen und in den Playoffs voll anzugreifen. Und wenn nicht, war es bis dahin, würde ich mal sagen, eine ganz brauchbare Übergangssaison für den Übergang in den neuen Garten.
Absolut. Indem wir hoffentlich in der nächsten Saison auch Eishockey-Königsklasse sehen, die Champions Hockey League, da musst du halt Top 2 werden oder den Titel holen oder darauf hoffen, dass du als Dritter noch reinrutscht. Also solltest du die Liga bestenfalls mal unter Top 3 beenden, um zumindest die Chance zu haben. Das wird aber schwer in dieser Saison, muss man auch ganz deutlich sagen. Die Champions Hockey League war ja für den EHC Red Bull München in dieser Saison im Achtelfinale gegen Genf beendet. Wir haben schon gesagt, man hat es eigentlich im ersten Spiel weggeschmissen, im Hinspiel, weil du da es verpasst hast, dir eine, ich sag's mal wirklich grandiose Ausgangslage herauszuballern, weil die wäre möglich gewesen. Dann hätte dir nämlich dieses Rückspiel auch noch gereicht, selbst vielleicht mit der Leistung,
Ja.
die ja wirklich jetzt nicht gut war, so ehrlich muss man sein. Aber jetzt mal. Overall, wir tauschen uns ja in unserer Stammtisch-WhatsApp-Gruppe ja auch so ein bisschen aus. Und da hast du mit Blick auf die Viertelfinalpartien und jetzt auch das Halbfinale angemerkt, wir sollten nochmal zumindest ein, zwei Gedanken an die Champions Hockey League in dieser Saison verschwenden. Denn dir ist da durchaus was Interessantes aufgefallen. Vielleicht jetzt vorneweg, was Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen so mittelmäßig mit Blick auf die Münchner CHL-Saison?
Oh, das ist eine schwere Frage.
Die ist vielschichtig, gell?
Ja, ich.
Brauchst du mehr Daumen?
Ja, also sie hat an vielen Stellen hat sie echt Spaß gemacht. Und eigentlich ist, also ich sage mal so, es ist schade, dass man nicht weitergekommen ist, weil es wäre möglich gewesen. Es ist gut, dass man nicht weitergekommen ist, weil man kann sich in der Saison jetzt ein bisschen mehr auf die Liga konzentrieren. Da hat die Medaille tatsächlich zwei Seiten. Aber wenn man jetzt schaut, die Viertelfinals und jetzt auch die Halbfinalpartien, dann fällt auf, dass im Halbfinale drei Mannschaften gespielt haben und eine vierte Mannschaft, also wir haben gegen vier Gegner in der CHL-Saison verloren. Drei davon sind im Halbfinale und die vierte hat es um ein Haar verfehlt. Und wenn man jetzt schaut, da ist jetzt Ostrava im Halbfinale, gegen die haben wir dort erst nach ewig langen Penaltyschießen verloren. Da ist Rauma im Halbfinale, da war man zu Hause echt am Drücker und hat es dann am Ende zu hoch verloren, aber nur deswegen, weil man vorne die Buden nicht gemacht hat und dann alles riskiert hat. Und da ist Genf dabei, die man im Hinspiel eigentlich klar dominiert hat. Und jetzt könnte man sagen, naja, so weit warst du dann am Ende ja gar nicht weg von den Top-Teams Europas.
Du warst halt nur in einem Spiel nicht wach genug. Oder in einem Spiel nicht kaltschnäuzig genug. Aber das ist halt das K.O.-System.
Ja,
So
also
ist es halt.
das unterscheidet dann vielleicht auch noch die absoluten Top-Teams von den Teams, die halt dann im Viertelfinale ausscheiden. Oder halt auch schon früher. Aber es ist schon ein Zeichen, dass es jetzt auch nicht völlig unmöglich ist.
Nein, und das ist wieder so ein Punkt. Das ist ja, wir haben uns im Vorgespräch ja schon so ein bisschen über den Sport allgemein unterhalten. Man muss sich mal ein bisschen die Zeit nehmen und nicht nur auf blanke Zahlen gucken, sondern einfach so ein bisschen versuchen, nach links und rechts zu gucken, die Gesamteindruck dann so reinzunehmen.
Ja.
Die Halbfinalduelle in der Champions Hockey League lauten Genf gegen Rauma und Vítkovice Riedera gegen Skellefteå. Ich finde es persönlich erstmal einen erfrischenden Mix an Teams, die da im Halbfinale stehen. Das tut es der Champions Hockey League auch mal ganz gut.
Vier Nationen, ja.
Das ist es, was ja den internationalen Sport ausmacht. Aber mit ein bisschen mehr Scheibenglück oder ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit hätte da theoretisch auch ein EHC München stehen können. Und das wäre dann noch nicht mal so die große Sensation oder große Überraschung gewesen. Anhand der Spielverläufe, sage ich jetzt mal. Und deswegen, klar kann man sagen, verdammt, schon wieder aus im Achtelfinale. Das ist auch vollkommen richtig, weil das bleibt unter dem unterm Strich stehen. Aber muss auch mal gucken, was sonst so die Rahmenbedingungen gewesen sind. Und so weit weg
weißt
warst
du,
du nicht.
Es wird ja nach so einem Aus immer viel diskutiert, weil man ja vor der Saison immer von der Organisation lesen kann, wir wollen die Champions League gewinnen. Aber auf der anderen Seite, was sollen sie vor der Saison sagen?
Wir wollen mitspielen.
Wir wollen mitspielen und schauen, was passiert als deutscher Meister.
Super Idee.
Weiß nicht. Also,
das kannst du nicht, also das kann man ja auch nicht verkaufen. Ich finde das, was Toni Söderholm vor der Saison gesagt hat, wir wollen möglichst lang dabei sein und Top 4 ist unser Ziel.
Ja.
Ja. Okay, das hat man jetzt verfehlt, aber das halte ich für richtig, etwas zu sagen. Das fand ich sogar noch ein bisschen realistischer. Weil wenn du im Halbfinale, wenn du denn ins Halbfinale kommst, ja, dann ist ja auch klar, dass du dann das Ding noch haben willst.
Ja,
und im Grunde spielst du doch in jedem Turnier, wo du teilnimmst, muss doch irgendwo der sportliche Ehrgeiz sein, ey, also am liebsten würde ich das Ding da haben.
Ich meine, spätestens der K.O.-Runde, es sind zwei Spiele, in zwei Spielen kann auch der Underdog den großen Favoriten ärgern. Wir wissen alle aus den Playoffs, je länger eine Serie dauert, umso eher ist es wahrscheinlich, dass das bessere Team sich durchsetzt. Bei
Aber
zwei
hin und rück.
Spielen, boah.
Also hin und rück, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich meine, du musst auch sagen, nur so als Beispiel im Achtelfinale, da hat Rauma gegen Innsbruck auch eine Verlängerung gebraucht. Und
Eben.
Innsbruck war es am Anfang, hat man so ein bisschen gesagt, ja, könnte theoretisch so ein bisschen Scheibenschießen werden. Ich meine, die hat der EHC mit 9:2 weggebügelt, um es fies auszudrücken.
Ja.
Aber das ist nur mal so als Beispiel. Also, aber das ist ja auch das Schöne beim Eishockey. Und Sport ist nicht planbar. Es wäre schlimm, wenn es so wäre. Sieht man in anderen Sportarten teilweise jetzt mittlerweile so, dass es planbar ist.
Ja, aber dann hätten die ja mir jetzt hier nichts mehr zum Diskutieren und die Leute bei
Ja.
Facebook nichts zum Rumstreiten und Diskutieren und in den diversen Foren nichts zu diskutieren. Das wäre ja fad.
Absolut. Deswegen ist es ja so schön und deswegen setzen wir uns ja regelmäßig hier zusammen und können da Emotionen reinbringen und werden das auch weiterhin tun. Also Champions Hockey League, schön wäre es, wenn es im nächsten Garden oder im ersten Gardenjahr da vielleicht auch, wenn da auch die Blüte der CHL zur Geltung kommen würde, im Gartenhäuschen im Olympiapark.
Ja, wobei, also, das sehe ich im Moment tatsächlich nicht, da bin ich ehrlich.
Nee, also sagen wir mal so, rein sportlich fände ich es mega, weil Champions Hockey League ist super. Ob man in der aktuellen Verfassung sich da so ein Gefallen tun würde oder ob das auch so hilfreich wäre, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen, wie es kommt, kommt's. Und es wäre natürlich schon ein bisschen schade nach, keine Ahnung, wie viel Jahren in Folge jetzt Königsklasse, dann außer dem ersten Garn ja nicht, fände ich schon, also rein sportlich wäre es ein bisschen, wäre es schon fies.
Ja, aber wir würden auch das überleben und mal ein Jahr Pause, wer weiß, wofür es gut ist.
Ja, ich meine,
Weiß nicht.
wenn dann die Champions Hockey League nicht dabei ist und du dafür, keine Ahnung, die NHL Global Series vielleicht in München hast, was hier im Raum steht.
Ja, eben. Siehste, es wird immer großen Sport im Garten geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Es soll ja da durchaus zwei Nutzer geben, die dafür durchaus sorgen möchten. Liebe Grüße da Richtung BMW Park. Wenn wir nochmal so ein bisschen spezieller jetzt aufs letzte Spiel gucken, wir wollen ja eher so das große Ganze gucken, aber wenn wir jetzt über die letzten Wochen sprechen, unser letzter Stammtisch, glaube ich, war am 5. oder 4. Dezember, also ist schon wieder ein bisschen her, ist ein bisschen was passiert. Wir müssen aber, glaube ich, nochmal aufs Schwenningen-Spiel blicken, denn es war natürlich ein spezielles Spiel, denn es war die erste Rückkehr von Steve Walker und im Speziellen von Daryl Boyle ans Oberwiesenfeld. Und das war auch für die beiden, im Speziellen, glaube ich, für Daryl schon etwas Besonderes. Und wir wollen es nicht vergessen, wenn wir jetzt den Namen Daryl Boyle hier kurz reinschmeißen. Wir haben tatsächlich eine kleine Grußbotschaft von Daryl Boyle. Und die spielen wir euch natürlich hier ganz kurz ein.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Ich sage, es ist eine kurze Nachricht, aber ich finde es schön.
Ach, Daryl, ja, es war auch schön, dass er hier war. Also, war ja immer, ich war ja so ein Daryl Boyle-Fan. Und ich bin es auch irgendwie immer noch. Er hat gestern auch ein gutes Spiel gemacht, übrigens. Er hat auch in die Nordkurve gewunken und hat sich nach dem Spiel mit jedem seiner alten Mannschaftskollegen beim Shake Hands doch relativ lang ausgetauscht. Hat auch gesehen, dass es gibt da Wiedersehensfreude, also da wurde keine verbrannte Erde hinterlassen oder so, aber ich glaube, das hat auch nie jemand erwartet. Ich glaube, Daryl Boyle wird in München immer willkommen sein.
Er ist
Und
Mr. München.
ja, gab auf Instagram auch ein Video beim ERC mit so ein paar Highlights von Daryl Boyle. Und was halt ein bisschen schade ist, dass er nicht in der Starting Six stand. Denn wäre bei der Starting Six auf dem Eis gestanden, hätte man ihn halt noch ein bisschen besser in Szene setzen können und ein bisschen besser feiern können. Und eigentlich hatte ich erwartet, dass Daryl Boyle in der Starting Six steht, aber gut, hat so nicht sein sollen. Aber ich glaube, er hat auch so gemerkt, die Kurve hat ihn ja, hat er seinen Namen auch skandiert. Also, der hat ja immer noch eine Heimat.
Die wir da auch weiterhin haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da vielleicht nach der aktiven Karriere auch die ein oder andere Tür nochmal aufgeht. Also ich sag mal, so einen Daryl Boyle so auch in der Nachwuchsförderung zu haben. Nur Gedankenspiel.
Ja, ich sage mal so, die Organisation bindet ja öfter mal ehemalige Spieler ein und hält Kontakte und von daher.
Die Organisation wächst ja auch.
Ja.
Nochmal Blick aufs Gartenhäuschen, ne?
Ja. Also, ich glaube, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wenn dann auf beiden Seiten Interesse besteht.
Absolut. Und auch da werden wir natürlich ein Auge drauf behalten. Und ich glaube, der ganze München-Eishockey-Kosmos wünscht Daryl Boyle, dass er da nochmal ein, zwei, drei coole Jahre in Schwenningen hat, vielleicht auch mit der einen oder anderen Überraschung. Also von dem her alles in bester Ordnung. Ein schönes Jubiläum, 800 DEL-Spiele für den EHC München, EHC Red Bull München. Das mit dem Eishockey war nie so konstant im deutschen Eishockey wie aktuell. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Tolle Zahl. Hat man lange Zeit nicht geglaubt, dass das funktionieren kann. Klar weiß man um die Rahmenbedingungen. Es geht nur mit einem starken, finanzkräftigen Partner, der Stabilität reinbringt. Das ist Red Bull. Aber trotzdem, für den Standort München und fürs Eishockey hier in Oberbayern schon wichtig und gut. Und aus unserer persönlichen Sicht saugeil.
Ja, sonst darf man jetzt nämlich da gar nicht hocken oder vielleicht in anderer Konstellation oder
Keine
würden
Ahnung, vielleicht
andere
hätten wir einen
Themen
Hallenhalmer
besprechen.
Podcast. Ich weiß es ja nicht.
Ja, oder die Gammering Wanderers würden sich freuen, dass sie einen eigenen Podcast haben. Wer weiß.
Wer weiß das schon? Das vielleicht nur so als kleine Zahl. Mit Blick auf das Jahresende stellt ja Servus TV den linearen TV-Betrieb in Deutschland ein. Und lange Zeit war natürlich die Frage: Ja, Moment einmal, läuft auf Servus TV jetzt hier nicht die DEL im Free TV? Ja, was passiert denn damit? Es ist noch nicht offiziell, aber wir dürfen davon ausgehen, dass sich tatsächlich am Sendeplatz, am Programmplatz via Kabel und Satellit für uns alle oder zumindest für diejenigen, die bisher nur im Free TV Eishockey gucken, gar nicht so viel, nicht wirklich viel verändern wird. Denn Servus TV geht vom Sender oder geht vom Netz und DF1 geht auf Sendung, HD auch wieder. DF1 neu, wieder da. Den Namen kennt man, glaube ich, aus Ende der 90er schon. Da gab es das schon mal. DF1 kommt wieder, übernimmt den Sendeplatz und übernimmt aller Voraussicht nach, so wie es aussieht, dann auch die Live-Rechte im Free-TV an der deutschen Eishockey-Liga. Es ändert sich also jetzt nicht wirklich viel. Auch an den Uhrzeiten soll sich wohl nicht wirklich viel ändern. Es ändert sich aber wahrscheinlich somit auch an der Reichweite erstmal nicht so viel. Aber ganz ehrlich, das war jetzt für meinen Geschmack jetzt auch nicht zu erwarten. Also, dass da jetzt, keine Ahnung, jetzt plötzlich Sat1 oder RTL oder sonst wer kommt und sagt, ey, komm, wir nehmen uns jetzt mal, wir telefonieren jetzt mal mit Magenta Sport und holen uns die Sublizenz. Das wäre jetzt vermessen gewesen. Ich könnte mir aber vorstellen, ohne dass ich jetzt die Details weiß, dass da die Karten im nächsten Sommer nochmal neu gemischt werden. Je nachdem, wie sich es auch mit DF1 entwickelt. Weil letztendlich ist es ja das TV-Bild von Magenta Sport, das halt einfach durch Werbung unterbrochen dort ausgespielt wird.
Also ich weiß immer nicht, ich kann das gar nicht einschätzen. Gibt es so viele Leute, die Eishockey nur im Free-TV gucken, kein Magenta schauen? Also der Hardcore-Eishockey-Fan hat garantiert Magenta.
Ja,
Und
würde ich jetzt auch behaupten.
Münchner Spiele hört er sonst bei Radio Oberwiesenfeld, aber
Also
ich
ich
weiß
bin ja
nicht.
immer noch ich persönlich bin der festen Überzeugung, Eishockey wäre ähnlich gut im Free-TV aufgehoben wie zum Beispiel die dritte Fußballliga in den dritten Programmen. Ich glaube nur, dass sich das schwer umsetzen lässt, weil da
Das
kriegst du halt diese regionale Nähe hin.
glaube ich auch, dass du, wenn du im bayerischen Fernsehen Ingolstadt gegen Straubing überträgst, dass sich das die Leute anschauen würden. Bin ich auch überzeugt von. Mir würde mich echt mal interessieren, wie viele Leute tatsächlich nur diese Free-TV-Spiele geguckt haben.
Wird wahrscheinlich schwer zu erheben sein.
Ja. Also, ich kann nur von mir sprechen. Ich achte, also. Wenn man Magenta im Abo hat, ich persönlich habe nicht darauf geachtet, ob dann ein Spiel bei Servus TV läuft oder nicht.
Überhaupt nicht. Ich ehrlicherweise auch nicht.
Machst halt
Wenn du
Magenta
das
an und
Magenta-Abo hast,
dann.
dann weißt du, du kriegst dein Team.
Richtig.
Oder du kriegst Spiel XY. Ach, da gucke ich mal rein, weil die spielen ja gerne gegeneinander. Oder es ist vor meinem Spiel oder nach meinem Spiel oder
Ja,
sonst irgendwie.
also
Also.
von daher. Aber
Und
gut.
auch die Konferenz. Also, das ist ja auch noch so ein Zuckerl.
Für die Free-TV-Gucker gut, ist die gute Nachricht, dass es erstmal weitergeht.
Genauso ist es. Damit biegen wir auch auf die Zielgerade tatsächlich ein. Gibt noch so, ja, so kleine Side-Themen, die wir jetzt vielleicht anschneiden können. Ein Thema möchte ich anschneiden und da können wir jetzt gleich mal live mitrechnen, lieber Egel. Du erinnerst dich an unsere EHC-Saisonwette. Sollen wir mal einen kurzen Blick drauf
Oh
werfen?
ja, da habe ich ganz ehrlich, es ist lustig, dass du es gerade sagst. Ich habe gestern am Spiel kurz drüber nachgedacht und habe mir gedacht, oh mein Gott,
Da ist noch Luft nach oben.
ja, sehr viel, fürchte ich.
Also gehen wir sie mal durch.
Ja.
50 € für die Meisterschaft, die ist möglich. Also das ist jetzt Fernziele.
We will see.
Genau, 25 für den Hauptrundensieg, 10 €, falls der EHC auf Platz 2 bis 4 einläuft. Und jetzt kommen wir schon in die ersten interessanten, wo wir schon eine erste Tendenz abgeben können. 5 € pro Sieg gegen Straubing.
Stehen wir noch bei null?
5 € pro Sieg im Penaltyschießen.
Stehen wir noch immer bei null?
2 € pro Tor von Markus Eisenschmidt.
Stehen wir bei 2 €, oder?
3 Tore hat er geschossen.
Oh, 6 €.
Sind wir bei 6 €? 1 € pro Vareika-Punkt. Er hat 6 Punkte. Also sind wir bei 12 Euro.
12 €.
Und dann haben wir noch 10 € pro 100 neue Follower auf unserem Instagram-Kanal. Das haben wir noch nicht ganz.
12 €.
Also besser als nichts, was wir da an den EHC München
Ja, aber
e.V.
das können wir
spenden
am Ende
können.
nicht so stehen lassen. Also da müssen wir uns dann
Nee.
nochmal was einfallen lassen. Also
Da muss noch ein bisschen was passieren. Lieber
ist
EHC Red Bull
ja
München.
lieber Markus Eisenschmidt, lieber Philipp Wareka,
Liebe Penaltyschützen.
liebe Straubing Tigers.
Lass doch am Mai an Siegen München.
Ja.
Ja. Nee, also da ist noch definitiv Luft nach oben. Aber zumindest, wir haben schon mal 12 € und die kann auch niemand mehr wegnehmen.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, also unsere Wette steht.
Ja.
Und wir stehen zu unserem Wort. Dann eine nicht ganz so schöne Nachricht. Tangiert jetzt den Münchner Eishockey-Kosmos nur so ein bisschen peripher, aber durchaus auch so ein bisschen. Die Eishalle Mittenwald ist ein Jahr nach ihrer vorübergehenden Rettung doch insolvent und muss schließen. Eine sehr traurige Nachricht.
Ja, es ist eigentlich ein Drama. Wir reden hier, wir sind ja hier im Herzen einer alten Eishockey-Region. Schon bitter.
Das tut weh. Ist ja auch die Heimat-Eishalle, so ein bisschen von Christian Winkler. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, bevor wir jetzt hier, bevor
Ja,
die
bevor
Stimmung
wir jetzt schlecht draufkommen, ne?
zu mies wird. Glückwunsch an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres, bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres auf Platz 2. Der Vize-Weltmeister im Eishockey geschlagen nur, und wen wundert's, von den Basketball-Weltmeistern der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Also gegen die darf man mal verlieren.
Ja, Glückwunsch an beide, und ich glaube, dass das auch so von der Reihenfolge völlig, völlig fair, einleuchtend und gerecht ist.
Ja. Kann man nicht anders sagen. Also zwei grandiose Leistungen.
Ja. Maxi Kastner und Philipp Wawrzyka waren auf der Ehrung.
Ja.
Und Philipp Wawrzyka sah süß aus. Zumindest hat Justin Schütz ihm das in sein Instagram-Profil geschrieben.
Das ist, also, wir schimpfen ja viel über Social Media und doofe Kommentare, aber sie setzen auch gerne mal so Highlights.
Ich finde es auch gut, dass die Jungs so vereinsübergreifend miteinander Spaß haben und Gaudi machen, und sieht man, dass Eishockey vielleicht doch immer noch eine kleine, heile, friedliche Welt miteinander, im Miteinander ist.
Ja, und dass der Spaß nicht zu kurz kommt.
Ja.
Und Spaß, da haben wir noch zwei Punkte tatsächlich. Wenn ihr diese Folge am Dienstag, den 19.12. hört, in der Früh gleich, und ihr habt am Abend noch nichts vor, ab ins Werksviertel. Die Vajakinis stehen an. Ich glaube, das wird auch richtige Gaudi, wenn da Team Conny gegen Team Kasti im Werksviertel antritt. Für einen kleinen Showwettkampf.
Ja, also wer Zeit hat, das ist sicher eine sehenswerte Geschichte. Und wer sich vielleicht noch erinnern kann, es gab ja früher mal den Murchkandl Cup.
Letztendlich ist es ein bisschen die Fortsetzung davon.
Ja, und das war schon immer echt ein ganz nettes Treffen, das Besucher verdient hat.
Und ein weiterer Punkt, der ist noch ein bisschen in der Ferne, aber der ist auch, der wird von Spaß geprägt sein, nämlich am 13. Januar steigt der Kids on Ice Day im Olympiastadion, also ein Samstag von 12 bis 14 Uhr. Da können die Kiddies mit ihren Stars mal so ein bisschen üben und Eishockeyluft schnuppern. Und wer dabei sein möchte, der sollte sich bis zum 5. Januar anmelden unter der E-Mail-Adresse kidsonice, alles in einem Wort geschrieben, kidsonice@ehc-münchen.de. Wer einfach mal Eishockeyluft schnuppern möchte von der jungen Garde, wir haben bestimmt auch den einen oder anderen jungen Podcast-Zuhörer oder einen Podcast-Beiwohner, Stammtisch-Mitsitzer, der Eishockey-interessierten Nachwuchs hat. Also vorbeischauen, anmelden, vorbeischauen.
Wir sind leider schon heute, oder?
Mir sind, glaube ich, knapp drüber.
Er hat nichts mehr mit der Karriere.
Nee.
Na, ja, blöd.
Wir könnten höchstens mal so Maskottchen machen oder so.
Ja.
Wir können's Bierfassel, so ein Bierfass können wir drüber stülpen oder so. Das, und dann übers Eis rollen.
Nicht auf Ideen, Flo.
Ja, meine verbale Inkontinenz wird mich noch irgendwann so ein bisschen
schwierig. Bringen Sie bitte nicht auf Ideen.
Nee, muss nicht sein. Genau, ansonsten habe ich tatsächlich nichts mehr im Speziellen auf der Karte, tatsächlich, lieber Egel.
Ja, gut, das war ja jetzt auch reichlich und ein bunter Strauß und ein allumfassendes Update, würde ich sagen.
Absolut, und wir können sagen, dass wir euch auf alle Fälle schon mal frohe Weihnachten wünschen. Vor Jahresende wollen wir aber hier nochmal zusammenkommen und dann noch ein bisschen philosophieren, ob es dann die schnelle Häube wird oder gleich wieder ein größerer Stammtisch, werden wir sehen. Kommt auch so ein bisschen drauf an, was sich noch so ein bisschen ergibt.
Ja.
Ich glaube, das ein oder andere Diskussionsthemchen könnte da schon noch dazukommen. Dann verweise ich wie grundsätzlich immer auf unsere Kanäle Facebook, Twitter, X, Instagram, Blue Sky, ganz frisch dabei Threads. Wer es schon kennt, auch da sind wir, könnt ihr gerne ein Like da lassen, dann verpasst ihr nichts, was wir hier am Stammtisch planen, tun, verbrechen, philosophieren. Abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl, empfehlt uns weiter. Sternebewertungen freuen uns, je höher, desto geiler. Ihr könnt uns schreiben, team@packmas.de oder an jeden einzelnen Feedback, Anregungen, Kritik, Liebe, Lob, Leidenschaften, keine Ahnung, alles, alles möglich. Boah, sonst noch irgendwas? Ihr könnt uns auch tatsächlich im realen Leben sind wir ansprechbar.
Das habe ich auch gehört, ja. Wir beißen selten.
Selten.
Ja, ich kann ja nicht garantieren, dass es nie passieren wird, aber ist ja eher selten.
Das kann ich bestätigen. Und die anderen beiden auch nicht. Liebe Grüße an Sibi und Igel. Zumindest wissen wir noch von keinen Beißattacken. Nee,
Also es
lieber
wäre
Igel,
mir zumindest nicht bekannt.
dann machen wir den Deckel drauf auf die 156. Ja, bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und ihr wisst, es gilt vor allem weiterhin, auch über Weihnachten, eines, immer schön am Puck bleiben, schöne Feiertage, frohe Weihnachten und wir hören uns vom Jahreswechsel nochmal. Bis dahin, Servus, macht es gut.
Servus, macht es gut.